SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mal ist sie der österreichische Bundeskanzler, mal eine grantige, ältere Wienerin in der Tram, mal ein linker, selbsternannter Feminist oder ein überheblicher Kunstkritiker. Die Satirikerin Toxische Pommes. Seit der Corona-Pandemie parodiert sie auf Instagram und TikTok die Wiener Bourgeoisie. Sie spielt mit Balkan-Klischees und entlarvt in ihren Videos den österreichischen und deutschen Alltagsrassismus. Inzwischen hat Toxische Pommes eine Fangemeinde mit mehreren hunderttausend Followern. Toxische Pommes ist natürlich ihr Künstlername. Eigentlich heißt sie Irina. Den Nachnamen behält sie aber für sich, denn sie hat auch ein Leben neben Social Media. Irina arbeitet als promovierte Juristin in Wien. Unter ihrem Künstlernamen Toxische Pommes tritt sie nicht nur als Comedian auf, seit neuestem auch als Buchautorin. Ein schönes Ausländerkind heißt ihr Debütroman, gerade erschienen im Zschollnay Verlag. Und ich freue mich sehr, jetzt mit Irina alias Toxische Pommes über ihr Buch zu sprechen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie ist es Ihnen eigentlich am liebsten, wie ich Sie anspreche, als Toxische Pommes oder als Irina?
Ach, Irina passt gut, das fühlt sich am natürlichsten an.
Okay, aber lassen Sie uns doch trotzdem kurz klären, Toxische Pommes ist ja schon ein kurioser Künstlerinnenname. Was hat es damit auf sich?
Nicht viel, es war einfach ein Username, der auf Instagram frei war und also es ist tatsächlich nicht so viel Gedanken in diesen Namen hineingeflossen.
Okay, aber eine Vorliebe für Pommes ist vielleicht dabei?
Ja, schon. Pommes sind eine gute Sache.
Okay. In Ihrem Debütroman Ein schönes Ausländerkind, da erzählen Sie von einer namenlosen Familie, Vater, Mutter, Tochter, die fliehen vor dem Jugoslawienkrieg nach Österreich, kommen, um genau zu sein, nach Wiener Neustadt und sie versuchen dort irgendwie Fuß zu fassen. Dieser Titel, Ein schönes Ausländerkind, wie viel von Ihnen steckt in diesem Kind und auch in diesem Buch?
Also der Titel Ein schönes Ausländerkind, den habe ich deshalb gewählt, weil er zwangsläufig etwas die Frage aufwirft, ob es auch hässliche Ausländerkinder gibt und ein bisschen eben die Frage stellt nach guten Migranten, schlechten Migranten, wie so oft getan wird, als könnte man da Menschen in diese Kategorien stecken. Und das Buch ist ein autofiktionales Buch. Also ich habe, wie bei vielen anderen Dingen, die ich mache, wie bei vielen Videos, die ich mache, bei dem Kabarettprogramm, das ich gemacht habe, arbeite ich sehr gerne ausgehend von persönlichem Material, das ich dann aber weiterentwickle, verändere, in anderen Kontext setze und so weiter. So ist es auch bei dem Buch. Ich wollte einen Roman schreiben über eine gescheiterte Integration eines Migranten und wollte diese Geschichte erzählen anhand einer zentralen Vaterfigur und seiner Beziehung zu seiner Tochter. Der Vater ist sozusagen nicht integriert, die Tochter ist überintegriert. Und ich fand das Spannungsverhältnis interessant zwischen diesen Personen, weil meinem Eindruck nach über nicht integrierte Menschen, wenn überhaupt, dann nur sehr negativ berichtet wird. Sie werden entweder als Bedrohung dargestellt oder als eine faule Masse an Menschen, die sich nicht integrieren möchte, die nur Sozialleistungen erschleichen wollen. Und es wird so getan, als würde Integration einzig und allein vom Willen eines Individuums abhängen.
Ja, dieses Individuum, das ist in Ihrem Buch der Vater. Es ist so, dass die Familie, die kommt in Wiener Neustadt zunächst bei einer österreichischen Familie unter und das Oberhaupt dieser österreichischen Familie, Renate, die inszeniert sich, versteht sich einerseits als Helferin, weil sie eben Geflüchtete bei sich aufnimmt, aber andererseits verlangt sie auch ganz schön viel für ihre Hilfe, nämlich dass die Mutter der Erzählerin für Renates Familie putzen und kochen muss. Der Vater hingegen, der findet nicht so richtig eine Beschäftigung. Er bleibt vor allen Dingen zu Hause und wie sich sein Leben, sein Alltag zu Hause gestaltet, das hören wir jetzt in einem kurzen Ausschnitt aus Ihrem Roman, Irina, den Sie uns vorlesen.
Mein Vater erhielt nie eine Arbeitserlaubnis und so wurde er versehentlich zum Hausmann. Als ich zum Studieren nach Wien zog, erklärten mir meine neuen Freundinnen, wie feministisch sie das fanden. Doch damals starrten uns alle an, wenn mich mein Vater vom Kindergarten oder von der Schule abholte. Wenn ich Freunde zu Besuch hatte, wirkten sie amüsiert bis verstört, dass er bunte Obstteller zwischen unseren Mahlblöcken abstellte oder Spaghetti Bolognese für uns kochte, wenn wir vom Spielen erschöpft und hungrig waren. Doch am allerschlimmsten waren die Eltern, vor allem die Mütter. Wenn ich bei Freunden zu Besuch war, versuchte ich deshalb auch stets zu vermeiden, mit ihnen allein in einem Zimmer zu sein. Dass die meisten von ihnen selbst Hausfrauen waren, schien sie nämlich nicht davon abzuhalten, mich über meinen Vater auszufragen. Was mache er den ganzen Tag so über zu Hause? War ihm nicht langweilig? Wollte er sich nicht einen Job suchen? Warum sprach er eigentlich kein Deutsch? War es für ihn nicht komisch, dass seine Frau arbeiten ging und er nicht? Und wenn wir schon dabei waren, was genau passierte eigentlich bei euch unten am Balkan? So unwohl ich mich auch bei diesen Fragen fühlte, wenn ich ehrlich zu mir war, freute ich mich insgeheim darüber, dass mein Vater keinen Job hatte. Er war mein bester Freund und ich glaube, ich war auch seiner.
Daher nannte ich ihn auch nie Papa, sondern immer nur ausschließlich bei seinem Vornamen. Er wiederum sprach mich immer nur mit Sine an, was übersetzt Sohn bedeutet. Am Balkan ist es übrigens völlig normal, alle Kinder so zu nennen, ganz egal, welches Geschlecht sie haben. Auch meine Großmutter ruft mich gerne so, vor allem seitdem die Anzahl ihrer Enkelkinder explodiert ist und sie uns alle miteinander verwechselt. Nichtsdestotrotz konnte ich es nicht lassen, mich immer wieder zu fragen, ob sich mein Vater nicht insgeheim doch einen Sohn gewünscht hätte. Als ich ihm diese Frage einmal stellte, antwortete er jedoch nur mit »Man ist am der Obstetreiber pustet diese Eier«. Übersetzung, ich hätte dich gar nicht erst aus meinen Eiern lassen sollen. Damit war die Sache geklärt.
Dankeschön, Irina. Eine Passage aus Ihrem Debütroman, ein schönes Ausländerkind. Wir haben jetzt schon ziemlich gut gehört, wieso das Verhältnis ist zwischen dem Vater und seiner Tochter. Sehr liebevoll, aber auch eben davon geprägt, dass der Vater zu Hause bleibt, zum Hausmann wird, während seine Frau, das erfährt man dann später noch im Buch, beruflich aufsteigt. Sie kann nach vielen Fortbildungen auch wieder als Apothekerin arbeiten, so wie in Kroatien. Der Vater aber wird nie richtig Fuß fassen in Österreich. Und er ist ja auch so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, eigentlich so richtig, die eigentliche Hauptfigur in Ihrem Roman. Warum haben Sie den Fokus auf den Vater gelegt?
Weil das Thema der gescheiterten Integration für mich das ausschlaggebende Thema war, warum ich den Roman verfassen wollte. Und ich finde, dass das ein Thema ist, das eben nur negative Beachtung findet. Und ich wollte versuchen, einen Charakter zu zeichnen, der empathiewürdig ist. Ich meine, jeder Mensch ist empathiewürdig, aber es wird eben oft so getan, als würden Menschen, die nicht integriert sind, keine Empathie verdienen. Und dem wollte ich ein bisschen entgegentreten.
Ja, es ist ja so, also das fand ich einen interessanten Satz, den Sie im Prolog haben. Da sagt die Erzählerin, ich hatte den Ausländer in mir erfolgreich wegintegriert. Was halten Sie von diesem Begriff integriert sein?
Ach, mir ganz ehrlich, also es ist so ein Begriff, der wird so oft verwendet. Ich finde, es mittlerweile so ein bisschen auch zu einer leeren Hülle geworden. Wir verwechseln Integration oft mit Assimilation im medialen und oft auch des politischen Diskurs, was nur ein möglicher Weg zur Integration ist, meiner Meinung nach nicht der richtige. Also es sollte nicht so sein, dass eine Person, die migriert, ihre gesamte Herkunft leugnen sollte und sozusagen zu einem neuen Menschen werden sollte, sobald sie migriert. Mhm. Und in dem Buch gibt es auch eine Passage, und das ist tatsächlich so passiert, in dem Antragsschreiben für die österreichische Staatsbürgerschaft wurde formuliert, dass man sozusagen alle Kontakte zu seiner alten Heimat abgebrochen. Es ist auch nicht möglich, diese Kontakte wiederherzustellen. Also auch auf behördlichem Wege wurde etwas verlangt, was eigentlich nicht menschlich ist, nämlich dass man sozusagen seine Heimat komplett zurücklässt und seine Wurzeln irgendwo auch zurücklässt. Und das ist nicht realistisch und das ist für mich keine gute und nachhaltige Migrationspolitik.
Ja, beim Vater, bei dieser Vaterfigur führt es dazu, dass er sich immer mehr zurückzieht und eigentlich sein Radius total klein wird, sich vor allen Dingen auf die Wohnung beschränkt, in der er dann mit seiner Frau und seiner Tochter später ziehen kann. Eigentlich auch noch aufs Internet, weil sind ja die 90er. Irgendwann zieht dann auch der erste PC zu Hause ein und der Vater surft nachts durch das World Wide Web. Aber währenddessen wird der Radius für seine Frau und für seine Tochter immer größer. Die Tochter geht zur Schule, sie macht Freundschaften, sie geht schwimmen, sie hat ein Hobby, seine Ehefrau schafft es, ihre Qualifikationen anerkennen zu lassen, nachzuholen und wieder als Apothekerin zu arbeiten. Und dieses ganze Familienleben und dieser Blick auf den Vater, das ist ja ein kindlicher Blick, weil die Erzählerin erinnert sich eigentlich zurück, wie das damals war, als Kind mit ihrem Vater. Warum diese kindliche Perspektive?
Weil ich auch einfach zeigen wollte, was Migration mit einer Familie macht und vor allem, was sie auch mit einem Kind macht. Und ich habe eigentlich sehr bewusst versucht, mit Erinnerungen zu arbeiten, die nie so ganz präzise sind, die immer etwas fragmentarisch sind. Und ich fand die Perspektive des Kindes eigentlich am interessantesten, vor allem deshalb, weil Kinder oft die größten Absurditäten am besten entlarven und Kinder stellen oft die besten Fragen, weil für sie einfach alles noch neu ist. Und ich fand diese Perspektive vor allem auch deshalb interessant, weil ein Kind kann viele Absurditäten oft doch besser erkennen als vielleicht eine erwachsene Person.
Dieses Buch lebt auch einfach von Alltagsbeobachtungen, von Alltagsszenen, die sowieso ein Mosaik dieses Leben formen, dieser Familie, dieses Leben nachvollziehbar machen. Was würden Sie sagen, wie wichtig oder welche Rolle spielt der Humor für diese Familie, aber auch für Sie selber?
Also ich finde gerade in schwierigeren, herausfordernden Lebenslagen, wenn man im Nachhinein drüber reflektiert, weil in der Situation hat man oft keine Zeit für Humor, aber ich finde, wenn man sich an diese Zeiten erinnert, finde ich einen humorvollen Blick darauf oft eine Möglichkeit, dass man seine eigene Geschichte dann vielleicht auch nochmal anders sieht, für sich selbst anders framed, eine Art ein bisschen Selbstbestimmung vielleicht auch darüber gewinnt, indem man sie auch ein bisschen humoristisch verändert. Und ich finde auch, dass oft auch ernstere Themen besser angesprochen werden, jetzt in einem Kulturkontext, dass es oft leichter ist, ernste Dinge auch ein bisschen im Wege des Humors anzusprechen.
Ein ernstes Thema ist ja auch das Wahljahr dieses Jahr in Österreich. Also ein neues Parlament wird gewählt und für die FPÖ, da kandidiert Parteichef Herbert Kickl für das Amt des Bundeskanzlers. Die FPÖ rechnet sich gute Chancen aus, sie führt auch bei den bisherigen Umfragen. Kickl ist ja jemand, der immer wieder auch mit rechten Parolen auffällt, der auch davon gesprochen hat, zum Beispiel, Zitat, Asylbewerber an einem Ort konzentriert unterzubringen, Zitat Ende. Sie als jemand, die österreichische Gesellschaft eben beobachtet, wie schauen Sie auf diese Wahl?
Es ist schrecklich, dass wir schon alle darüber sprechen, als wäre Kickl Bundeskanzler. Also ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das ja noch nicht so ist. Ich finde es aber auch wichtig, dass uns das allen bewusst ist, dass das noch nicht so ist und dass die Wahlen noch bevorstehen und noch nichts in Stein gemeißelt ist. Aber ja, es macht mir extreme Angst. Aber gleichzeitig ist nicht das erste Mal, dass diese Angst da ist. Österreich hat einfach sehr viele Wählerinnen und Wähler, die rechte Parteien wählen. Die FPÖ, also wie in Deutschland die AfD, fällt ausschließlich durch rechte und oft auch rechtsextreme Aussagen auf. Jetzt auch als diese ganze Sache mit diesem Geheimtreffen im Zusammenhang mit Remigration und weiteren Schlagworten medial in der Aufmerksamkeit stand. Das war ein Thema, das dann auch natürlich von der FPÖ in Österreich wenige Wochen später aufgegriffen wurde und von sogenannten Geheim-, also Geh-nach-Hause-Plänen gesprochen wurde. Und etwas, was Migrantinnen und Migranten jahrelang verkauft wurde, nämlich die Staatsbürgerschaft als gelungenes Ende einer Integration, als wirkliches Willkommen in Österreich. Wenn du die Staatsbürgerschaft hast, hast du es geschafft, du bist einer von uns. Plötzlich gilt das auch nicht mehr. Anscheinend wurde der Migrantinnen und Migranten eine Lüge verkauft, jahrelang. Das ist natürlich besorgniserregend und ich hoffe, dass diese Pläne natürlich nicht Realität werden, aber allein das Sprechen darüber ist irrsinnig bedrohlich und besorgniserregend.
Ja, glauben Sie, Ihr Buch, Ihre Videos setzen da so ein Gegengewicht?
Ich würde Kunst und Kultur da nicht überbewerten. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich Menschen kreativ mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, es ist wichtig, Bewusstsein zu schaffen, auch oft im Wege von kreativer Auseinandersetzung. Aber das ist nur ein kleiner Schritt von vielen. Und all das kann eine nachhaltige Politik nicht ersetzen, eine nachhaltige, auch eine Zivilbevölkerung, die sich gegen diese Dinge stellt, das kann das, glaube ich, nicht ersetzen. Also auf keinen Fall.
Irina, alias Toxische Pommes, Ihr Debütroman Ein schönes Ausländerkind ist gerade bei Joyner erschienen. 208 Seiten kosten 23 €. Danke, Irina, für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.